Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Stellen wir uns mal vor, in Deutschland gäbe es keine Demokratie, keine Bundeskanzlerin und keine gewählte Regierung. Stattdessen gibt es viele kleine Teilstaaten, die alle von verschiedenen Herzogen und Königen regiert werden und die alle zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehören. In einem von ihnen, in Württemberg, herrscht ein Herzog, der chronisch pleite ist. Aber er hat eine Geheimwaffe, einen Finanzier, der unglaublich fortschrittliche Ideen hat, um Geld einzutreiben. Zum Beispiel hat er die erste Bank Württembergs gegründet und die auch dann geleitet. Und er hat eine Tabakfabrik, eine Seiden- und eine Porzellanmanufaktur gegründet, Glücksspiele und Lotterien veranstaltet und vieles mehr. Sein Problem? Er ist Jude. Und deshalb wurde er auch gehängt und sein Leichnam 6 Jahre lang öffentlich zur Schau gestellt. Mehr Infos gibt's von ihm hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi, grüß dich.
Wir sprechen heute über Josef Süß Oppenheimer. Er wurde 1698 geboren und dann 1738 hingerichtet. Vorher war er geheimer Finanzrat am Hofe des Herzogs von Württemberg. Der hieß Karl Alexander. Wer war dieser Karl Alexander?
Naja, er war wie die meisten Regenten seiner Zeit davon überzeugt, tun und lassen zu können, was ihm gerade so einfiel. Porträts zeigen ihn in einer absolutistischen Manier. Seine Vorgänger hatten Schlösser nach dem Vorbild des großen Schlosses von Versailles bauen lassen. Kurz vor seinem Herrschaftsantritt baute sein Vorgänger Herzog Eberhard Ludwig das Barockschloss in Ludwigsburg und verlegte auch gleich die Residenz dorthin. Also in Württemberg waren die Herzöge wie auch die Königshäuser in Frankreich oder Österreich absolutistisch. Sie regierten selbstherrlich und natürlich ohne jegliche Kontrolle. Das galt im Übrigen natürlich auch fürs Geldausgeben, denn die Schlösser und die Residenzen, die in diesen Jahren erbaut wurden und die zahlreichen Kriege, an denen die Herzöge von Württemberg beteiligt waren, das alles kostete jede Menge Geld.
Das kann ich mir vorstellen. Und was hat das jetzt alles mit Josef Süß Oppenheimer zu tun?
Naja, also dieser Karl Alexander hatte die Staatskassen natürlich ziemlich geplündert und hat einen Banker gesucht, der diesen Zustand wieder beheben könnte. Seine Wahl fiel auf Oppenheimer, der in Württemberg nicht nur Steuern und Abgaben und ein effizientes Finanzsystem einführte, sondern auch Manufakturen gründete, hast du eben schon erwähnt, die dem Herzog gehörten und natürlich auch satte Gewinne einbrachten. Und dadurch konnte er die Staatskassen wieder etwas auffüllen. Dabei missachtete der Herzog, dass die Landesstände, die könnte man vielleicht vergleichen mit so einer frühen Form von Landtagen, um Zustimmung für diese Maßnahmen hätten gefragt werden müssen. Das aber hat er nicht getan und sich somit den Zorn der Protestanten Bevölkerung zugezogen. Also kam zu den finanziellen Problemen noch ein religiöser Konflikt hinzu, denn der katholische Herzog von Württemberg regierte mit Hilfe eines jüdischen geheimen Finanzrates, der nicht die vollen Bürgerrechte hatte über eine protestantische Bevölkerung.
Also waren die Menschen eigentlich gar nicht auf Oppenheimer sauer, sondern vielmehr auf den Herzog?
Naja, das wird man nicht so klar trennen können. Die evangelische Bevölkerung war natürlich einerseits sauer auf den Herzog, weil er ihre Rechte übergangen hatte, aber andererseits richtete sich ihr Zorn natürlich auch gegen den Finanzstrategen Oppenheimer, der den Staat so erfolgreich sanierte und dabei natürlich auch selbst viel Geld verdient hat. Als ziemlich unerwartet übrigens Herzog Karl Alexander im Alter von 51 Jahren am 12. März 1737 starb, hatte Oppenheimer den Schutz seines Landesherrn verloren und es kam in der Bürgerschaft zu einer Intrige gegen ihn, die schließlich in der Verhaftung und einem fadenscheinigen Prozess mündete, an dessen Ende die Todesstrafe stand, die heute vor 280 Jahren am 4. Februar 1738 vollstreckt wurde.
Und es sind Quellen überliefert, die beschreiben, dass bei seiner Hinrichtung eine volksfestähnliche Stimmung war, mit Buden und Tribünen und Bier und Wein gab es auch für die rund 20.000 Zuschauer. Josef Süß Oppenheimer und seine Hinrichtung 1738, das ist unser Thema heute in der Einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Der Jude, der durch geschickte Finanzpolitik einem katholischen Herzog half, ein protestantisches Land zu regieren und der dafür hingerichtet wurde. Josef Süß Oppenheimer. Veronika von Borries aus dem History Team stellt ihn uns vor und erzählt uns mehr von seinem Leben und seinem Tod.
Wie heißt er?
Josef Süß Oppenheimer aus Heidelberg.
Alter?
38 oder 39.
Religion?
Ich bin als Jude geboren, habe aber die Religion eines ehrlichen Menschen.
Bekennen Sie sich zum Judentum oder nicht?
Doch, ja.
Haben Sie nicht gewusst, dass laut der Reichs- und Landesverfassung kein Jude Rat werden darf?
Davon habe ich nichts gewusst. Zudem bin ich davon ausgegangen, dass ich ein Amt, das mir der Fürst verleiht, annehmen kann.
Das erste Verhör. Noch ist Josef Oppenheimer ein selbstbewusster Mann, der fest daran glaubt, wieder freizukommen. Dabei steht sein Urteil schon fest.
Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Beraubung der staatlichen Kassen, Amtshandel, Bestechlichkeit, Schändung der protestantischen Religion und sexueller Umgang mit Christinnen.
Die Anklage. Oppenheimer bestreitet jeden einzelnen Punkt. Er sei nur der treue Diener seines Herrn gewesen.
Bericht der Inquisitoren nach den ersten Anhörungen des Angeklagten. Da nun derselbe heute Nachmittag bei seinem Verhör mit lauter Ränken und Lügen sich herauswinden wollte, hat man wirklich den ersten Grad der Folter an ihm dergestalt vorgenommen, dass man ihn den rechten Arm an den rechten Fuß hat lang schließen lassen und ihn so in ein vergittertes Zimmer bringen lassen. Und wird sich morgen zeigen, von was für einem Effekt dieses Heilmittel gewesen.
Wochenlang wird er so in seiner Zelle ausharren. Mit der rechten Hand am rechten Fuß muss er essen, schlafen, wird er verhört und gesteht. Unter anderem Beziehungen zu Christinnen.
Streichen Sie das aus den Akten.
Wie bitte? Er hat gestanden.
Ja, aber wenn er rauskommt, mit wem er da... Das sind alles Damen der guten Gesellschaft. Das gibt einen Riesenskandal.
Seine aktuelle Geliebte heißt Luciana Fischer. Wenn man den Akten glaubt, dann liebt er sie wirklich. Sie ist Anfang 20, Tochter eines Beamten und wegen ihrer Liaison mit dem Juden sitzt sie in Ludwigsburg im Zuchthaus in Untersuchungshaft. Dort wird sie ein Kind zur Welt bringen. Der kleine Junge wird nur ein paar Wochen alt. Sein Vater wird von ihm nie etwas erfahren, obwohl er sich während seiner Haft immer wieder nach dem Schicksal seiner Geliebten erkundigt. Überhaupt wird er, der Angeklagte, in diesem Verfahren ständig im Dunkeln gelassen. Selbst sein Verteidiger antwortet nicht auf die Briefe seines Mandanten.
Sagen Sie mir um Gottes Willen, ist meine Sache so gefährlich aufs Leben?
Seinen Anwalt hat sich Oppenheimer nicht ausgesucht. Einen anderen bekommt er nicht, obwohl der ihm laut Landesverfassung zustünde. Auch eine Klage vor dem Reichsgericht wird ihm verwehrt. Auch das ein Rechtsbruch. Aber es geht hier nicht um Recht. Einer von Oppenheimers Richtern schreibt im Dezember 1737:
Das ganze durch ihn unterdrückte und ausgesogene Land, arme Untertanen, Witwen und Waisen, ja das ganze Publikum schreit um Rache und Blut. Und ein zu statuierendes Exempel.
Aus dem stolzen und selbstbewussten Finanzienrat ist da längst ein halb verhungerter Todgeweihter geworden. Seine Wärter befürchten, dass er noch vor der Hinrichtung sterben könnte.
Es ist fast unglaublich, mein Freund, wie grässlich mir der Anblick dieses elenden Menschen war. Hier sah ich von dem vormals so herrlich und ansehnlichsten Mann fast nichts übrig. Schmerzen und Ängste hatten ihm statt der Würmer das Fleisch abgenagt. Die vormals munteren Augen waren wie zwei ausgelöschte Kerzen.
Das schreibt Christoph David Bernhard, ein bekehrter Jude, der zwei Besucher Oppenheimers begleitet. Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die Oppenheimer kurz vor seiner Hinrichtung die Beichte abnehmen sollen. Einen Rabbi lässt man nicht zu ihm. Am 4. Februar 1738 ist es schließlich soweit. Tausende Menschen sind nach Stuttgart gekommen, um zuzuschauen, wie Josef Süß Oppenheimer auf dem Stuttgarter Galgenberg umgebracht wird. Die Sonne scheint, es herrscht Volksfeststimmung. Der Scharfrichter ist 20 Jahre alt, extra für die Hinrichtung aus Straßburg angereist. Um 10:30 bringen sie Josef Oppenheimer die Leiter am Galgen hinauf. Oben angekommen wird er aber nicht gehängt, sondern vom Henker mit einem Strick erwürgt. Seine Leiche wird in einen rot lackierten Eisenkäfig gelegt und am Galgen aufgehängt. 6 Jahre lang wird der Käfig da hängen. Als Mahnung und Drohung an alle Juden. Dann wird das Skelett unter dem Galgen verscharrt, der Käfig aber in ein Geländer umgeschmiedet.
Veronika von Borries war das aus dem History-Team über Josef Süß Oppenheimer, sein Leben und seinen Tod.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Es gibt viele Legenden und Geschichten über Josef Süß Oppenheimer, die ihn, sein Leben und sein Wirken nicht wirklich in positivem Licht erscheinen lassen. Wir wollen aber jetzt wissen, wer war dieser Mann wirklich? Und das fragen wir Dr. Robert Kretschmer. Er ist Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg und hat viel zu Oppenheimer geforscht. Hallo, Herr Kretschmer.
Ja, guten Abend.
Was wissen wir denn von Josef Süß Oppenheimer?
Ja, was wir wissen, betrifft hauptsächlich seine Tätigkeit in Württemberg, weil er da aktenkundig geworden ist aufgrund des Kriminalprozesses gegen ihn. Ansonsten ist relativ wenig bekannt, vor allem über seine Jugendzeit, wo er genau herkommt. Geboren ist er wohl 1698 in Heidelberg als Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Er ist dann in Heidelberg aufgewachsen. Das Haus in der Inkramstraße kann man heute noch sehen. Und er war dann in Frankfurt am Main und in Mannheim im Warenhandel und als Privatbankier tätig. Das sind Orte, die gute Bedingungen für einen jüdischen Geschäftsmann boten. Er hat im Grunde mit seinen geschäftlichen Aktivitäten an die traditionellen Bahnen der Familie Oppenheimer angeknüpft, deren Mitglieder sich als Kaufleute, Großhändler, Bankiers, Hoffaktoren und Heereslieferanten großes Ansehen im Deutschen Reich erworben hatten. Und er ist, und das ist auch typisch für diesen Beruf des Hoffaktors, wenn man es so nennen will, dass er neben seinen Privatgeschäften in Frankfurt am Main eben auch früh in den Dienst regierender Landesherren getreten ist. Und auf dieser Ebene, in diesem Kontext, bewegte sich dann auch ja die Kontaktaufnahme mit dem württembergischen Hof und dass er überhaupt nach Württemberg kam.
Und so ist er dann auch geheimer Finanzrat beim Herzog von Württemberg geworden.
Die Beziehung zu Herzog Karl Alexander, der 1733 auf den Herzogsstuhl kam, nachdem Eberhard Ludwig Kinderlorz verstorben war, begann 1732 in Wildbad, wo sie sich kennengelernt hatten, wo Karl Alexander einen Kuraufenthalt hatte und wohin sich Josef Süß Oppenheimer begeben hatte, auf Vermittlung des württembergischen Hoffaktors, auch ein weiterer Hoffaktor, Isaac Simon Landauer. Das war, wenn man so will, eine Form des Networkings.
Und das hat er ja dann auch lange getan, auch erfolgreich mit zu seiner Zeit modernen Methoden. Er wurde dann aber am Tag nach dem Tod des Herzogs verhaftet. Warum das?
Im Grunde hat sich der Zorn der Landschaft, also der bürgerlichen Funktionselite in Württemberg, die in ihren politischen Einflussmöglichkeiten zurückgedrängt worden waren, gegen den Herzog und gegen Josef Süß Oppenheimer jetzt auf Josef Süß Oppenheimer entladen, nachdem dieser verstorben war. Und im Grunde wollte man seine Maßnahmen, seine finanzpolitischen Maßnahmen, mit denen er Württemberg modernisiert hatte im Auftrag des Herzogs, rückgängig machen und wieder das Ruder des Staates in die Hand nehmen. Und das sollte natürlich einen juristischen Anschein haben, weswegen man verzweifelt versuchte, Anklagepunkte zu konstruieren und Beweise zu sichern, um ihm letzten Endes, was man dann ja auch tat, hinrichten zu können. Das Urteil stand im Grunde von Anfang an fest. Die Vorwürfe wurden aber erst systematisiert in der Verteidigungsschrift seines Pflichtverteidigers Michael Andreas Mögling, eine Anklageschrift in dem Sinne, wie wir es aus Gerichtsverfahren kennen, ist gar nicht erhalten, wurde vermutlich gar nicht erstellt. In der Verteidigungsschrift kann man aber sehen, was man ihm dann letzten Endes vorgeworfen hatte. Da ging es um Beraubung der Kassen, der herzoglichen Kassen und Finanzen. Es ging um Schmiergelder, Douceur- und Adressgelder, wie es darin heißt. Es ging um seine vielen Maßnahmen, Gründung von Monopolen, seine Projekten und auch das, was er im Münzwesen getan hatte, das waren einzelne Punkte. Man warf ihm vor, Juden ins Land geführt zu haben, entgegen bestehender Verwaltungsbestimmungen. Und man warf ihm auch konkret vor, gegen die Landschaft den Herzog beraten zu haben. Das war überhaupt der Hauptgrund. Hauptvorwurf, dass er einen schlechten Einfluss auf den Herzog hatte und diesen gegen die Landschaft und gegen das Land letzten Endes als Landverderber schlecht beeinflusst hatte. Dazu kamen auch Dinge, die ins Private gingen. Das ist der Punkt Vita Privata, der letzte Punkt in der Verteidigungsschrift, bei der es um sein Sexualverhalten ging, dass man ihm Kontakt, sexuellen Kontakt, intimen Kontakt mit Christinnen vorwarf.
War er denn irgendetwas schuldig?
Ja, ich sage das aber ironisch. Er hat konsequent und kreativ seinem Herzog gedient, dessen Ziele umgesetzt und Württemberg finanzpolitisch modernisiert, womit er eben gegen die Interessen der bürgerlichen Funktionselite arbeitete, das war so, und weshalb man nach dem Tod des Herzogs ihn als Sündenbock für die herzogliche Politik machte.
Robert Kretschmer war das, der Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg. Er hat uns ein bisschen mehr über Josef Süß-Oppenheimer erzählt. Danke Ihnen dafür.
Gerne.
Die Geschichte von Josef Süß-Oppenheimer, die diente im Dritten Reich dann als Vorlage für einen antisemitischen Hetzfilm, in dem alles mitgespielt hat, was in der Zeit als Stars galt. Heinrich George, Christina Söderbaum, Ferdinand Marian und Werner Kraus. Ich gehe mal davon aus, Matthias, dass man sich in diesem Film nicht unbedingt an die Fakten gehalten hat.
Nein, keinesfalls. Jud Süß, so hieß dieser Film, war ein reines Propagandawerk des Staates, der sich nicht an die wahre Geschichte gehalten hat, sondern nur die Betrachter mit der Ausgrenzung und Verfolgung von Juden im Deutschen Reich und in den von Deutschland besetzten Gebieten sozusagen vertraut machen sollte. Es sollte eben zur Normalität im Leben der in Anführungszeichen arischen Herrenmenschen werden, Juden mit Vorurteilen zu begegnen und ihnen Taten zu unterschieben, die angeblich ihren Tod rechtfertigen würden.
Was wird Josef Süß-Oppenheimer in dem Film untergeschoben?
Naja, in diesem Film wirtschaftet er in die eigene Tasche. Er schleimt sich bei Herzog Karl Alexander ein, der im Übrigen teuflisch gut gespielt wird von Heinrich George, dem Vater des ehemaligen Tatortkommissars Götz George. Karl Alexander wird von Oppenheimer im Film überredet, auf Kosten seines Volkes immer mehr Luxus anzuhäufen. Oppenheimer besorgt ihm das nötige Geld dafür und er erhält als Gegenleistung das Recht, Straßenzoll zu erheben, wodurch er ein Instrument in die Hand bekommt, das einfache Volk auszunehmen. Also, die historische Geschichte wird so umgedreht, dass Josef Oppenheimer der allein Schuldige ist.
Aber in dem Film geht es auch darum, dass Oppenheimer Sex mit christlichen Frauen hatte, was ja im Dritten Reich als Rassenschande galt.
Genau. Dazu muss man wissen, dass es seit den Nürnberger Gesetzen aus dem Jahr 1935 Juden verboten war, sexuelle Kontakte mit christlichen Frauen zu haben. Im Film übergeht Oppenheimer dieses Verbot, indem er sich andauernd an eine junge christliche Frau ranmacht. Diese, Dorothea heißt sie, wird gespielt von Christina Söderbaum, die extrem populär war damals und ohnehin alle Sympathien auf ihrer Seite hatte. Christina Söderbaum, also Dorothea, weigert sich, auf Oppenheimers Avancen einzugehen und heiratet stattdessen einen christlichen Mann, so wie es sich in der Nazi-Ideologie natürlich gehört. Oppenheimer lässt daraufhin den neuen Ehemann verhaften und foltern. Dorothea erfährt davon und fleht bei Oppenheimer für ihren Mann um Gnade. Der aber nutzt die Gelegenheit aus und vergewaltigt sie. Er begeht also nicht nur ein schweres Verbrechen, sondern obendrein auch noch das, was die Nazis Rassenschande nannten. Und um das Publikum endgültig aufzuwiegeln, verwindet das junge Mädchen diese Tat nicht und ertränkt sich in einem Fluss. Und das brachte ihr nebenbei bemerkt im Übrigen den Namen Reichswasserleiche ein.
Auch kein allzu netter Spitzname. Über den Film werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen und über antisemitische Stereotypen, die bis heute in Theaterstücken und Filmen genutzt werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben eben hier schon bei Eine Stunde History über den Nazi-Propagandafilm Jud Süß gesprochen, der an das Leben von Josef Süß-Oppenheimer angelehnt ist. Josef Goebbels hat den unter anderem in Auftrag gegeben und er hat nach Abschluss der Dreharbeiten in seinem Tagebuch notiert: Ein ganz großer, genialer Wurf. Ein antisemitischer Film, wie wir ihn uns nur wünschen können. Ich freue mich darüber. Antisemitismus in Theater und Film, das gibt's aber bis heute. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Filmwissenschaftler Dr. Rolf Giesen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Solche Stereotypen in Filmen und Theaterstücken sind ja häufig ziemlich platt. Warum fallen die Zuschauer darauf rein?
Das ist natürlich die Macht und Kraft der Bildermedien generell.
Und das gilt nicht nur für antisemitische Filme, das gilt überhaupt für den großen populären Film. Das gilt hin bis zum Krieg der Sterne, das gilt bis zu Star Trek. Film- und Bildermedien bestehen aus Stereotypen, sind oberflächlich und natürlich appellieren sie an die Emotionen und vor allem die Instinkte.
Wirken solche antisemitischen Stereotypen wie in Jud Süß denn auch heute noch?
Das Marketing, das um diesen Film herum inszeniert wurde, der Mythos, der wirkt. Der Film selber ist ziemlich platt. Es sind zwar große Schauspieler drin, aber es ist so dick aufgetragen und so theatralisch, dass die Leute heute auf diesen Film so nicht mehr hereinfallen würden. Aber sie fallen auf den Mythos herein. Nicht umsonst werden ja heute noch Theaterstücke und Bücher und so weiter darüber geschrieben. Das heißt, der Mythos wirkt nach und die Werbung, die Promotion, die man für diesen Film damals gemacht hatte, war geradezu monströs. Das ist ja gerade das Erschütternde, wenn Sie die Plakate sehen, Ferdinand Marian als grüngesichtiges Monster mit gelben Augen. Das sind natürlich die Dinge, die nachwirken. Und vor allen Dingen natürlich die dauernde Wiederholung. Wir erwähnen immer Jud Süß, Jud Süß, Jud Süß und das setzt sich natürlich immer noch propagandamäßig im Hinterkopf fort. Das heißt, wir selber tun eine Menge, diesen Mythos am Leben zu erhalten.
Aber wenn solche Stereotypen wie die in Jud Süß jetzt heute in einem modernen Film unterkommen würden, würden die auch dann noch auf uns wirken?
Selbstverständlich. Heute würde man einen solchen Film natürlich anders inszenieren, aber verständlicherweise würde das immer noch wirken. Vielleicht würde man es heute anti-israelisch tun. Und es kann dann durchaus eine ganze Menge Menschen ansprechen. Wir haben ja auch heute noch antisemitische Filme. Nehmen wir mal den türkischen Film Tal der Wölfe oder die iranische Fernsehserie Zaras blaue Augen. Es gibt es also heute noch. Mit Stereotypen wird weitergearbeitet, auch weiter wird mit Rassismus gearbeitet und umgekehrt. Wir haben ja heute ein viel mächtigeres Bildermedium, nämlich das Internet. Der Film ist dagegen eher popelig und kleinkariert. Das Internet ist ja eine große Werbebasis für alle möglichen politischen Ideen, zum Beispiel auch für den Islamischen Staat. Und auch da gibt es starke antisemitische Tendenzen in Werbevideos des Islamischen Staates.
Es gibt zwei Auseinandersetzungen mit dem Thema. Ein Film von 2010, der die Entstehung von Jud Süß thematisiert.
Ja.
Und ein Theaterstück, das 2013 uraufgeführt wurde. In dem geht es um das Leben von Josef Süß Oppenheimer, so wie es wirklich war, zumindest das, was wir davon kennen. Haben diese Versuche der Aufarbeitung irgendwas gebracht?
Der Film überhaupt nicht. Oskar Röhler ist sicher ein sehr guter Regisseur, aber diesen Film hätte er nicht machen sollen. Der ist oberflächlich. Er ist nicht genügend recherchiert und auch er hängt sich an diesen Mythos an. Das heißt, er verhält sich zwar kritisch, trotzdem will er kommerziell vom Mythos Jud Süß profitieren. Das Theaterstück ist natürlich interessant, natürlich von einem israelischen Autor geschrieben, mehr auf der Spur von Leon Feuchtwanger und seinem Roman, der ja einen großen, ganz großen Film hervorgebracht hat, über den wir gar nicht mehr heute sprechen, den Jud Süß-Film aus England von 1934 mit Konrad Veidt. Und sicher ist dieses Theaterstück, der Kaufmann von Stuttgart, so eher auf den Spuren dieses Feuchtwanger-Romans und des Konrad-Veit-Films. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, was im Theater ist. Wir haben ein Experiment gemacht. Wir haben den Jud Süß-Film von Harland einmal vor einigen Jahren 150 Berufsschülern aus Berlin gezeigt. Und die waren überhaupt nicht mehr davon berührt. Das heißt, das war für sie viel zu fern. Das war auch nicht mehr ihre Art der Darstellung. Der Film selber, wenn man ihn sieht, hat, glaube ich, nicht mehr diesen Effekt, den er damals hatte, als ihn über 20 Millionen Zuschauer in ganz Europa gesehen haben. Der Film selber ist veraltet. Wie gesagt, der Umgang mit dem Mythos ist das Schlimme. Und ich möchte hinweisen, es gibt ja antisemitische, subkutane antisemitische Bilder in Filmen bereits vor Jud Süß. Ich habe einen Film entdeckt, da würden Sie auch einiges drüber lesen können, Nosferatu. Das ist ein Vampir natürlich, der aus Rumänien kommt, aber diese Figur ist sehr stereotypisch antisemitisch gezeichnet. Zum Beispiel Nosferatu bringt Ratten mit. Und im Dritten Reich gab es einen Propagandafilm, Der ewige Jude, wo auch Juden mit Ratten verglichen wurden. Der Film Nosferatu von 1922 ist heute immer noch auf dem Kanon der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde, man sollte den schleunigst da herunternehmen. Das heißt, viele Stereotype fallen uns gar nicht auf.
Sagt Dr. Rolf Giesen, er ist Filmwissenschaftler und hat uns erklärt, welche Stereotypen man heute noch so in Film und Fernsehen findet, vor allem wenn es um Juden geht. Danke Ihnen dafür.
Ich danke auch für das Gespräch.
Einer der Vorwürfe, die Josef Süß-Oppenheimer gemacht wurden, war ja, dass er Sex mit Christinnen gehabt hat. Und das wurde ja dann auch in dem Nazi-Propagandafilm Jud Süß ganz groß aufgeblasen. Aber was ist eigentlich so schlimm daran? Das kann uns Dr. Felix Aster erklären. Er lehrt an der TU Berlin und beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte des Antisemitismus. Hallo, Herr Aster.
Ja, guten Tag.
Der Mensch hat etwa 5 bis 6 Liter Blut in sich, je nachdem wie groß er ist. Das besteht aus speziellen Zellen und Blutplasma. Und dabei gibt es keinen Unterschied, egal an welchen Gott dieser Mensch glaubt. Woher kam Ende des 19. Jahrhunderts diese diskriminierende Unterscheidung der Blutsqualität von jüdischen und christlichen Menschen?
Ja, ich glaube, dass das Blut seit jeher eine hochgradig symbolisch aufgeladene Substanz ist, die zum Beispiel auch immer schon ein soziales Distinktionsmerkmal war. Man denke nur an die Unterscheidung zwischen Adel und eben Nichtadel in der Feudalgesellschaft. Ich denke, wenn man sich die Geschichte des modernen Rassismus anguckt, auch da muss man weiter zurückgehen, also mindestens bis zum Jahr 1492 zu den Blutschutzgesetzen im Rahmen der spanischen Reconquista.
Dazu hatten wir ja auch schon mal eine Sendung.
Ja, ich denke, dass es zum Beispiel diese Blutschutzgesetze dann im spanischen Kolonialreich wirksam wurden, wo sie dann quasi der Abgrenzung von indigenen Völkern, von afroamerikanischen Sklaven dienten. Im deutschen Kolonialismus, der Ende des 19. Jahrhunderts sich sozusagen etablierte, findet man in verschiedenen Kolonien sogenannte Verbote von Mischehen. Also die wurden auch erlassen im Rahmen von amtlichen Verfügungen, wo es auch darum ging, die Substanz des Volkskörpers, die sich eben wesentlich über das Blut definiert hat, reinzuhalten, zu schützen. Man findet nach dem Ersten Weltkrieg im Zuge der Kampagne gegen die sogenannte Schwarze Schmach, gemeint waren französische Kolonialsoldaten, die bei der Besetzung des Rheinlandes dabei waren, findet man genau diese Vorstellung, es gilt das Blut reinzuhalten des Volkskörpers gegen fremde Einflüsse, gegen schädliche Einflüsse. Also kurzum, ich würde sagen, die Vorstellung, dass es unterschiedliche Blutqualitäten gäbe, die man verschiedenen Gruppen zuordnen könnte, also vor allem Juden oder eben auch Kolonisierten, ist ein zentraler Baustein der politischen Ordnung der Moderne.
Und das wurde natürlich auch unter den Nazis ganz groß propagiert. Das war Teil der Nürnberger Rassegesetze. Da war unter anderem festgeschrieben, dass Sex zwischen Christen und Juden verboten war. Und deshalb wurde ja auch Josef Oppenheimer unter anderem zum Tode verurteilt. Gibt es denn heute auch noch ähnliche Gesetze oder Vorschriften oder Regeln?
Nein, ich glaube, dass es, soweit ich mich auskenne, jetzt in den Gesetzestexten sind solche Vorschriften heute in dieser Form nicht mehr vorhanden. Ich denke, wenn man die Frage nach Kontinuitäten aufwirft, muss man verschiedene Faktoren in Erwägung ziehen, die jetzt nicht eins zu eins sich vergleichen lassen. Also das eine wäre, glaube ich, dass man solche Vorstellungen in der klassischen extremen Rechten nach wie vor findet. Wir haben ja in Deutschland seit ein paar Jahren sehr verstärkt die Rede von der neuen Rechten, die ja in Frankreich in den 70er Jahren aufkam. Man kann hier beobachten, glaube ich, das hat auch mit der Tabuisierung des Rassekonzepts nach dem Dritten Reich, also nach 45 zu tun. Man kann eine Transformation des Rassismus beobachten. Man redet von einem Kulturalismus inzwischen, von einem dem Konzept des Ethnopluralismus, was die neue Rechte stark macht. Da ist der Fokus stärker auf der Kultur. Er ist tatsächlich weniger auf der biologischen Substanz des Blutes. Also natürlich muss man immer fragen, inwiefern ist das alter Wein in neuen Schläuchen. Aber in der Rhetorik hat da eine massive Verschiebung stattgefunden. Was man aber, glaube ich, festhalten kann, ist, dass die Vorstellung einer Vermischung nach wie vor sozusagen die große Paranoia ist. Ja? Also die Vermischung wird allerdings jetzt eher eben in kulturellen Sphären gedacht und weniger als biologische Vermischung.
Von
Kulturen. Also Sie hatten ja gerade gesagt, Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Christen jetzt im Dritten Reich. Dahinter steckt ja auch die Angst vor der Vermischung. Ja? Die Angst sozusagen, dass die Reinheit gefährdet sein könnte, zerstört werden könnte. In diesem Fall eben die Reinheit des Blutes. Ich glaube, heute geht es in rechten Ideologien verstärkt um die Reinheit von Kulturen. Also insofern ist die Vermischung eher als kulturelle Vermischung gedacht, als Angstszenario.
Das heißt, heute gibt es auch noch im Grunde diese Vorwürfe der Blutschande, die es ja früher immer gab, die sich aber eher auf so eine Kulturschande dann verlegt haben?
Ja, das könnte man, glaube ich, so sagen. Also die Vorstellung des Ethnopluralismus besagt ja, dass sozusagen jede Kultur ihren angestammten Ort hat und dass die Leute bitte auch an diesen Orten bleiben sollten. Vermeintlich, es wird dann auch immer gesagt, das ist natürlich ein großes Fragezeichen dahinter zu machen, ist damit keine Wertigkeit verbunden. Es geht nur darum, dass jeder an seinem Platz ist. Und die zentrale Angstvorstellung ist eben die Vermischung. Ja, also dass die Kulturen sich mischen und quasi der ja, man könnte jetzt schon wieder diesen alten Begriff des Volkskörpers dann doch benutzen, denke ich, dass der in seiner Reinheit gefährdet ist. Ich wollte ein letztes Beispiel vielleicht noch nennen, die Nürnberger Gesetze, das ist ja auch alles unter dem Schlagwort der Eugenik sozusagen zu subsumieren. Und ich denke, dass sich eugenische Vorstellungen sehr wohl bis heute gehalten haben. Man denke nur an Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab. Das ist auch nicht eins zu eins Blutschande sozusagen, aber sehr wohl finden sich da Vorstellungen über Intelligenz, über ja, Bildung und welche, also dass zum Beispiel Sarrazin Vorschläge macht, dass gebildete Frauen Anreize erhalten sollen, um Kinder zu kriegen, dass weniger gebildete Menschen weniger Kinder kriegen sollen. Ich denke, das sind semantische Felder, wo sich solche Vorstellungen sozusagen, wenn auch in abgewandelter Form, durchaus wiederfinden.
Felix Axter war das. Er hat uns erklärt, warum Josef Süß Oppenheimer unter anderem deshalb zum Tode verurteilt wurde, weil er Sex mit einer Christin hatte. Danke Ihnen für die Information.
Vielen Dank.
Die eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Wir haben uns heute das Leben und die Hinrichtung von Josef Süß Oppenheimer angeschaut und was daraus im Laufe der Zeit gemacht wurde. Matthias, das war ja auch nicht das erste Mal, dass wir hier in der einen Stunde History über antisemitische Stereotypen gesprochen haben. Was war das Besondere an dem Fall Josef Süß Oppenheimer?
Naja, ich glaube schon die Tatsache, dass er rund 200 Jahre nach seiner Hinrichtung von den Nazis zu einer Figur stilisiert wurde, die stark verunstaltet zum antisemitischen Rassenhass aufgestachelt hat. Der typische Jude, wie er in der NS-Propaganda dargestellt wurde, war in jeder Hinsicht ein Monster. Im Fall des in Anführungsstrichen Jud Süß war er nicht nur ein Betrüger, sondern auch noch ein Sexualstraftäter. Im Film vergewaltigt er ein arisches Mädchen. Damit wird seine Macht über das Mädchen demonstriert. Das Opfer dieser rohen Tat ist darüber so entsetzt, dass es sich umbringt. Die Schauspielerin ist nicht irgendeine, sondern wir hatten es ja schon erwähnt, die äußerst beliebte Darstellerin in vielen Nazi-Filmen, Christina Söderborn. Sie war Schwedin, blond und obendrein dann noch die Ehefrau des Regisseurs Veit Harlan. Ihr Selbstmord sollte die Unterlegenheit des in Anführungsstrichen Ariers gegen die angeblich übermächtigen Juden darstellen.
Und was sollte das bewirken?
Etwas ganz und gar Perverses. Der Tod des einzelnen, in Anführungsstrichen arischen Menschen, sollte zeigen, dass man sich vor der Gefahr, die angeblich von den Juden ausging, nur durch eine Art Präventivmord schützen konnte. Ließe man sie zu lange gewähren, so die antisemitische Logik weiter, erginge es den Ariern so wie der armen Christina Söderbaum im Film Jud Süß. Also sei es richtig, um das eigene Überleben zu sichern, dass man die Juden erst aus dem gesellschaftlichen Leben drängt und sie dann schließlich umbringt. Die Legende vom raffgierigen, überpotenten Juden Josef Süß Oppenheimer vom Beginn des 18. Jahrhunderts war eine schlimme Propagandavorlage für die Nazis, um das Volk darauf einzustimmen, dass die Juden aus Europa verjagt und umgebracht werden sollten.
Hat's funktioniert?
Das weiß man natürlich nicht genau, aber der Film wurde bei Schulungen von SS-Einheiten verwendet, er lief in Kinos und die Tatsache, dass die bekanntesten Schauspieler des Dritten Reiches daran mitgewirkt haben, dürfte viele Menschen in die Kinos gelockt haben. Wenn man sich fragt, warum der Holocaust überhaupt hat stattfinden können, dann kann man wohl den Film Jud Süß als einen der vielen Gründe nennen. Er hat die Menschen nämlich abgestumpft gegen die Barbarei, die hinter den Zäunen von Konzentrations- und Vernichtungslagern stattgefunden hat. Deshalb müssen wir auch heute noch jenen entgegentreten, die in einer Menschengruppe die Ursache allen Übels ausmachen. Ausländer, Flüchtlinge oder Menschen mit divergierenden sexuellen Präferenzen.
Ich hoffe ja immer noch, dass wir wirklich diesmal aus der Geschichte was gelernt haben und sowas wirklich nie wieder passiert. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem Thema, bei dem sich leider die Geschichte doch wiederholt hat. Dann sprechen wir nämlich hier in der einen Stunde History über den ersten Anschlag auf das World Trade Center in New York. 1993 war das. Es war der erste islamistische Anschlag auf dem Staatsgebiet der Vereinigten Staaten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.